Eines der häufigsten Themen im Coaching sind Entscheidungen und für kein Coaching-Anliegen gibt es so viele Techniken. Wir haben euch die besten aus unseren Erfahrungen zusammengestellt in dieser Podcast-Folge.
Aktiv zugehört. Insights aus Coaching und Therapie. Der Podcast mit Frauke Nehus und Timo Schlage.
Herzlich willkommen zu Aktiv zugehört. Und herzlich willkommen, liebe Frauke. Euch kann ich gratulieren, denn ihr habt schon die richtige Entscheidung getroffen, nämlich genau hier in den Podcast zu kommen. Und wie man die richtigen Entscheidungen trifft, darüber möchte ich heute mit Frauke mit euch sprechen. Herzlich willkommen, liebe Frauke.
Herzlich willkommen, Timo. Und ich habe hier schon Bauchschmerzen bekommen, als du gesagt hast, die richtige Entscheidung treffen. Das ist ja was, was so ein Schwarz-Weiß und sehr unter Druck setzen kann. Und wir hatten ja überlegt, wie wir die Folge nennen. Und eine Idee war ja zu sagen, erfolgreich Entscheidungen treffen. Was ist für dich der Unterschied zwischen richtig und erfolgreich?
Also ich glaube, erfolgreich ist, was, wenn ich was geschafft habe, also sprich, die Entscheidung ist getroffen. Dann freue ich mich und das Ding ist durch und dann kann es weitergehen. Und natürlich hoffe ich, wenn ich erfolgreich die Entscheidung getroffen habe, dass sie richtig ist im Sinne von in 10, 20 Jahren rückblickend war die Entscheidung trotzdem richtig. Für mich bedeutet erfolgreich aber auch, den guten Umgang damit zu haben, dass ich jetzt die Entscheidung treffe, ohne halt zu wissen, was in 20 Jahren ist. Und das ist ein Umgang mit sich selbst, der ist auch sehr wichtig.
Genau, und ich glaube, das ist ja auch ein Teil von Entscheidungen, ne? Wenn wir genau wüssten, was es bedeutet, wie sich die Gewichtung für uns auswirkt und so weiter, dann wäre es klar, dann müssten wir uns nicht entscheiden, dann hätten wir eine Klarheit. Ich glaube, Entscheidungen, da haben wir halt auch echt das Problem, was ist richtig. Und auch wenn wir mit unseren Klienten einen Entscheidungsprozess begleitet haben, wirklich garantieren, dass es richtig ist, kann man nicht. Und es geht auch viel darum, diese Spannung auszuhalten.
Und erstmal das mit dem Klienten zu erarbeiten. Denn wenn ein Kind kommt und sagt, ich möchte eine Entscheidung treffen, aber die muss auf jeden Fall so richtig sein, dass sie auch in 3 Generationen von heute meine Enkel noch sagen, toll, dass Opa damals die Entscheidung getroffen hat, dann ist das total nachvollziehbar und trotzdem nicht möglich. Und deswegen gilt es eben genau das herauszuarbeiten. Natürlich kann man kognitiv rangehen mit Liste Pro und Contra. Nur meine Erfahrung ist, je länger man darüber nachdenkt, dann lässt du eine Woche mehr Zeit, sprichst mit 5 weiteren Leuten, hast du 3 Punkte mehr auf der Pro-Liste und 3 Punkte mehr auf der Contra-Liste. Also es ist selten, dass man dann, wenn man noch weiter denkt und überlegt, dann auf einmal die Erleuchtung kommt. Insofern ist es, glaube ich, gerade die Kunst des inneren Umgangs, obwohl man weiß, dass man nicht alle Informationen hat, dass es keine 100% richtig gibt, sie eben trotzdem erfolgreich zu treffen.
Und es gibt tatsächlich einen psychologischen Mechanismus, der dir hilft, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, sie auch gut zu finden. Und das ist die Dissonanztheorie nach Festinger. Das ist mittlerweile ein ganzer Forschungszweig. Und zwar hat man festgestellt, ne, so als Beispiel, man will ein Auto kaufen, ist jetzt hin und her, kaufe ich Auto A oder Auto B und ist in der Ambivalenz. Und irgendwann hat man die Entscheidung getroffen, entscheidet sich für Auto A. Dann werden alle Sachen nochmal neu bewertet und zwar in Richtung meiner Entscheidung, die ich schon getroffen habe. Das heißt, ich rede mir jetzt meine Entscheidung schön und das scheint was ganz Wichtiges zu sein für den Menschen, weil ansonsten würde ich ja ständig auch noch in einem Spannungszustand sein. Also es ist auch eine Theorie, die sagt, es entsteht ein Spannungszustand, den ich versuche zu reduzieren, wenn ich die Entscheidung getroffen habe und es mir dann wieder leichter zu machen.
Also das eine ist ja das, was die Menschheit als Schönreden bezeichnet, was ja im Coaching und Therapie auch wunderbare Daseinsberechtigung hat. Also gehe ich in eine Verhandlung oder ein kritisches Gespräch oder habe irgendeine Aufführung, irgendeinen Auftritt, gehe ich da hin und sage, das wird sowieso nichts oder das wird der beste Moment meines Lebens. Das hat ja auch eine Auswirkung. Und ich glaube, dass auch die Tatsache, yes, ich habe die Entscheidung endlich getroffen und ich bin sicher, dass sie gut war, ja auch wiederum Botenstoffe ausschüttet, die uns ja auch wieder belohnen, das Ding endlich gemacht zu haben.
Absolut. Und es gibt ja auch Leute, bei denen das nicht so gut funktioniert und die Entscheidung treffen und dann aber nicht nach vorne gucken, sondern die ganze Zeit noch hadern und die dann auch dieses gute Gefühl von der Entscheidung nicht bekommen, in Teufelskreise kommen. Ich habe mich entschieden, es hat sich danach immer noch schwierig angefühlt. Das macht mir die nächste Entscheidung wieder schwerer. Ne? Also das heißt, im Grunde genommen, wenn ich es mir jetzt so logisch überlege, würde es auch bedeuten, dass wenn wir Klienten haben und wir einen Entscheidungsprozess begleiten, dass der nicht da aufhört, wenn die Entscheidung getroffen ist, sondern man vielleicht doch noch ein bisschen weiter. Wie finden Sie die Entscheidung jetzt auch gut? Wie können Sie wirklich abschließen? Wie gucken Sie nach vorne, falls es bei dem Klienten noch ein Thema ist? Ne? Geht tatsächlich noch ein bisschen weiter als nur bis zu einem Punkt, ich sage A oder B.
ich arbeite ja auch im multidimensionalen Coaching ja auch damit, mit der Zeitlinie. Und wenn ich halt dann zum Beispiel einem Klienten, der es die Entscheidung nicht getroffen hat, eine Art Öko-Check, sage, okay, und jetzt stell dir mal vor, 5 Jahre weiter, die Haare werden ein bisschen grauer, die Kinder werden ein bisschen größer, und nach diesen 5 Jahren guckst du wieder zurück auf heute. Aber das jetzt imaginativ, wenn du eine Reise mache, einfach nur vorstelle, mit einem Bodenanker, sei mal dahingestellt, und dann aus der Zukunft zurückgucken. Also das finde ich extrem hilfreich, denn wem würde ich denn mehr vertrauen im Leben als meinem 5 Jahre älteren Ich? Das kann natürlich auch nicht 100% das lösen, aber es kann doch mal eine weitere Komponente der Sicherheit reinbringen oder es kommt tatsächlich doch ein Argument hoch, warum man die Entscheidung anders machen sollte.
Absolut. Und ich finde, wenn man so aus der Zukunft guckt, dann hat man so implizit auch immer den Aspekt der Wertigkeit mit drin, ne? Also wenn man die Methode ganz krass jetzt, sage ich mal, nutzen würde, und das gibt's ja auch als Methode, was soll auf deinem Grabstein stehen? Oder was soll in deiner Grabrede vorkommen, ne? Oder wenn du jetzt wirklich auf dein Leben zurückblickst, ne? Wie wichtig ist die Entscheidung dann eigentlich? Welchen Einfluss hat sie? Genau.
Ja, also Grabrede, ich habe jetzt gehört, in abgeschwächterer Form der heutigen Gesellschaft geschuldet, heißt es nicht mehr Grabrede, sondern Festtagsrede.
Ah.
Aber ich habe auch als Grabrede kennengelernt und ich finde es großartig, weil das ist wirklich ein finaler Punkt, ein, wenn man ihn noch miterleben würde, emotionaler Augenblick. Und natürlich, wenn man sich jetzt noch mit daran arbeiten kann, was die Menschen dann sagen sollen, ist das natürlich großartig. Und es gibt ein Wofür und es gibt eine auf einer Werteebene, auf einer hohen Ebene. Da geht es nicht darum, oh Mist, mir ist der Kaffee irgendwie aus der Hand gefallen und ich hatte meinen Kratzer im Auto. Ich habe ein Knöllchen bekommen, sondern die wirklich wichtigen Sachen. Und das, finde ich, hilft auch, jemanden auf das zu fokussieren, auf das es ankommt. Denn wie oft ärgern wir uns über wirklich unnötige Kleinigkeiten? Und da frage ich immer, wie wirst du in 5 Jahren darüber denken? Oder wie würdest du das einem 5-jährigen Kind erklären? Und wenn man es dann so komplexe Herausforderungen vereinfacht, sind sie auch schon halb gelöst.
Absolut. Ich finde, es gibt auch noch was. Also das eine ist, der eine Weg ist es zu vereinfachen, was total hilfreich sein kann. Mir fällt noch eine Impact-Technik ein, die ich häufig so im Bereich Entscheidungen mache, wenn die Leute das Gefühl haben, es gibt eine richtige und eine falsche Entscheidung. Und zwar nehme ich 2 Tellerchen und dann sage ich, okay, Sie haben das Gefühl, es gibt richtig und falsch, schwarz und weiß. Dann habe ich so kleine Perlchen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Rokai-Perlchen, wo man auch diese Armbänder draus machen kann. So ganz, ganz kleine Perlchen, Indianer-Perlchen heißen die auch manchmal, weil man so Indianerbändchen draus gemacht hat früher. Und dann sage ich, so ist es aber nicht, sondern auf beiden Sachen. Also wenn ich mich jetzt, sagen wir mal, für Job A oder Job B entscheide und der eine findet in der einen Stadt, oder für den einen muss ich in die eine Stadt ziehen, für den anderen in eine andere. Das sind ja ganz komplexe Dinge, wo unheimlich viel mit dranhängt. Dann sage ich, das Leben ist ein bisschen anders und in jedem Tellerchen sind nicht entweder schwarz oder weiß, sondern überall sind ganz viele bunte, ganz viele unterschiedliche Perlchen drauf. Und es gibt viele Perlchen, die sehen von der einen Seite so aus, von der anderen so, erkennen sie am Anfang gar nicht. Ne? Es gibt teilweise Entscheidungen, dass eine Perle bei dir sticht besonders heraus, dafür sind die anderen alle nur mittel oder doof. Es gibt welche, da sind ganz viele ähnliche Perlchen, alle relativ gut, aber keine ist besonders und. Man kann also ganz viele Aspekte mit reinbringen in diese Methode, das, was gerade passt. Und ich sage, es gibt halt auch immer noch, ne, und jetzt ist halt die Frage, welches Kriterium legen Sie an? Soll was besonders Tolles dabei sein? Soll es immer ausgeglichen sein? Sollen es besonders viele Perlen sein? Keine Ahnung. Es gibt wirklich 100.000 Kriterien, erstens. Zweitens kann es sein, Sie entscheiden sich jetzt hier für Tellerchen A. Eigentlich ist es vielleicht tatsächlich die schlechtere Entscheidung. Vielleicht hätte sich rausgestellt, Job B wäre besser für Sie gewesen, aber jetzt sind Sie halt irgendwie in die Stadt XY gezogen für Ihren Job. Job ist eigentlich gar nicht so toll, aber in der Mittagspause sind sie bei Rewe und stehen vor ihrem Traummann oder ihrer Traumfrau, wo sie in Job B gar nicht hingekommen werden, durch Zufall und durch Glück. Das heißt, wir haben im Grunde genommen im Leben ja auch so eine hohe Komplexität, wir können nicht alles absehen und wir haben auch immer noch diesen unvorhersehbaren Aspekt dabei, um die Leute rauszuholen aus diesem Druck zu sagen, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, ist alles gelaufen, ist es richtig oder falsch?
Spannend. Ich lasse es gerade kurz mal sacken, weil ich glaube, wenn ich jetzt in einem Coaching wären und du mir das sagen würdest, hätte ich, glaube ich, Schwierigkeiten, weil ich will ja nicht den zweitbesten Job in der drittbesten Stadt, nur um die Wahrscheinlichkeit zu haben, eine tolle Frau kennenzulernen. Die kann ich im Idealfall lerne ich die in der tollsten Stadt im tollsten Job kennen. Insofern kann es natürlich sein, aber das wäre für mich so ein präventives Trostpflaster nach dem Motto und Und wenn du jetzt nicht den Wettkampf gewinnst, dann war es trotzdem gesund, dass du den Marathon mitgelaufen bist.
Unter dem Aspekt betrachtet, wenn du sagst, oh, sie sagen mir jetzt hier, das wird nicht optimal, ist ja immer die Frage, welche Methode für was? Also die Methode wende ich an, wenn die Leute sozusagen stecken bleiben, weil sie das Gefühl haben, es gibt die richtige und die falsche Entscheidung, um dann zu sagen, die gibt es nicht.
Also auch ist die eine Methode und sicherlich ist auch jede Methode abhängig davon, welchem Klienten man gerade arbeitet und wie das Thema ist. Und da würde ich auch nie jetzt bewerten, das ist die beste und zweitbeste Methode. Ich fand sie spannend, habe es so kurz wirken lassen und dir ein ehrliches Feedback gegeben.
Ja, ja. Gerne.
Jetzt bin ich aber auch vom Typ her jemand, der ungern den zweiten Platz belegt. Mag also sein, dass vielleicht gerade das bei mir deswegen nicht so auf Resonanz gestoßen ist. Es gibt ja ganz viele Entscheidungsmöglichkeiten und die, auch mal provokativ, ich formuliere es mal so, doch die richtige Entscheidung zu finden oder die bestmögliche Entscheidung. Ich liebe das Tetralemma. Um in deinem Beispiel zu bleiben, wenn man sich dann zwischen zwei Städten entscheiden muss, man unter uns beiden Köln ist ja eh klar, wenn einer von beiden Köln ist, kann man es Coaching abkürzen. Aber für alle anderen Fälle macht es natürlich Sinn zu gucken, also man kann es per Bodenanker machen, das mag ich, wenn man nochmal mehr spürt. Aber es gibt auch Menschen, die es irgendwie doof finden, dann lässt es eben sein. Also die eine ist Stadt X und Stadt Y. Und dann schauen wir, was ist denn das Gute daran? Also keine Ahnung, die Lebensfreude von Köln und die Sauberkeit von Hannover. Ist ja beides was Schönes. Aber Köln ist nicht wirklich sauber und Hannoveraner sind nicht so ganz so extrovertiert wie jetzt die Kölner. Auch tolle Menschen, aber eben anders toll. Und wenn ich halt mich dazwischen entscheide, ziehe nach Bielefeld, wäre das klassische Kompromiss. Da habe ich dann aber
was es gar nicht gibt.
Stimmt. Da habe ich natürlich auch nichts gewonnen. Nichts gegen Bielefeld, aber dann bin ich ja weder nah an der Stadt des einen Jobs noch in der Stadt des anderen Jobs. Deswegen gucke ich nicht geografisch, wo sind die beiden. Oder gucke jetzt, keine Ahnung, beim Preis zwischen zwei Autos oder die Farbe, keine Ahnung, zwischen Rot und Blau ist Grün. Sondern ich schaue, was ist das Gute daran? Und finde halt die guten Aspekte oder im Job, Sicherheit, Karriere etc. Und arbeite die guten Aspekte der einen Option und die guten Aspekte der anderen Option aus und versuche dann mit dem Klienten eine weitere Option zu finden. Ich nenne es die beste aus beiden Welten, wo halt die Stadt, um es mal im einfachen Beispiel zu bleiben, die Stadt A sauber ist und B die Menschen lebensfroh sind. Also Palma fällt mir halt spontan ein. Und dann hätten wir halt eine vollkommen neue Option, die aber, wenn es jetzt nur um den Aspekten geht, sauber und lebensfroh, die beiden Punkte erfüllt. Und damit hätten wir die dritte Option.
Ja.
Und das Tetralemma geht noch einen weiter.
Ich sag mal eine Impact-Technik dazu, nämlich das ist eine Impact-Technik, die ich auch gerne bei Entscheidungen nutze. Du hast eine Münze und die Leute denken, es gibt halt zwei Seiten, ne? Zwei Seiten der Medaille, zwei Seiten der Münze. Dann zu sagen, es gibt noch eine dritte. Es gibt nämlich auch noch sozusagen diese Außen, diesen Radius drumherum. Und da den Blick zu öffnen, ist es nicht A oder B. Es gibt fast immer noch irgendeinen dritten Weg.
Zur Münze fällt mir auch eine schöne Geschichte ein, aber erstmal kurz das Tetralemma zu Ende. Also das eine, das andere, das Beste aus beiden Welten. Und dann gegenüberliegend, und ich lege das dann im Boden hin wie so eine Raute, bewusst nicht das Gegenteil, also die Stadt, die jetzt komische Menschen hat und dreckig ist, sondern bewusst etwas ganz anderes. Hey, vielleicht ziehe ich gar nicht um. Oder vielleicht wandere ich aus und mache einen Surfshop in Hawaii auf. Oder ne, also was komplett anderes, wo man oft spontan, intuitiv auf Dinge kommt, die irgendwo tief im Klienten geschlummert sind und dann auf einmal hochkommen und dann so ein Lächeln. So. Also als Kind wollte ich ja immer in einer Berghütte in Österreich Kaiserschmarrn verkaufen oder was auch immer. Und das ist für dich auch spannend. Und wenn ich diese Technik anwende, hat sich, aber es ist keine Statistik und wissenschaftliche Auswertung gemacht, aber so gut wie nie einer für die eine oder die andere Variante entschieden, sondern würde ich mal sagen 80% für das Beste aus beiden Welten. Und ungefähr 20% für etwas komplett anderes. Deswegen, ich liebe die Technik.
Wunderbar. Mir fällt dazu auch ein, ich habe mal so ziel- und lösungsorientierte Fragen, so einen Katalog formuliert. Und da war eine Frage, welche verrückten Ideen gibt es? Oder welche verrückten Ideen haben Sie noch nicht ausprobiert? Und ich habe am Anfang irgendwie gedacht, na, weiß nicht. Und es war eine Frage, wo ich lange überlegt habe, ob ich sie reinnehme. Und das ist eine der erfolgreichsten Fragen. Also ich frage dann nach dem Katalog ganz oft, was war die hilfreichste Frage für Sie? Und die kommt wirklich oft. Und ich denke, weil das so ein Outside-the-Box-Denken dann nochmal ermöglicht, ne, eine Distanzierung und nochmal einen ganz anderen Blick auf die Sache.
Formulier die Frage nochmal, wie genau du sie dann formulierst?
Ganz einfach, welche verrückten Ideen gibt es? Oder welche verrückten Ideen haben Sie noch nicht ausprobiert?
Okay.
Ganz einfach. ganz einfach, aber kriegst nochmal an. Das ist bei dir ja auch jetzt so ein bisschen so, wie du das geschildert hast, ne?
Mhm. Also mein Tetralemma kommt ja aus dem Griechischen, wird auch in den Aufstellungen oft verwendet. Und ich glaube, egal, ich habe ja auch X-Coaching-Ausbildung gemacht, egal in welcher, kam das immer vor. Teilweise hieß es, im NLP hieß es Diamond oder so, aber im Endeffekt immer das Gleiche. Und dieses dritte und vierte Option und Pol eben rausarbeiten, finde ich großartig. Mhm. Du hast eben das mit der Münze angesprochen. Und da muss ich mal an eine Runde mit Gunther Schmidt denken, wo auch dann verschiedene Coaches sich dann versuchten zu überbieten, wer die tollste Entscheidungstechnik hatte. Mhm. Und er so, ach weiß, ich werfe immer eine Münze.
Ja.
Ich so, nee, ne? Das ist jetzt ganz ehrlich, jetzt fange ich jetzt nicht an mit Münze werfen. Ah doch, und dann gucke ich, was es gewesen ist. Und dann entweder freue ich mich und wenn ich sage, oh Mist, das war aber doof, da kam der Wind ganz ungünstig von der Seite. Ich muss nochmal werfen. Ja. Dann weiß ich, was ich unterbewusst möchte.
Ja.
Und das finde ich auch so eine großartige Technik, dass ich einfach da die Möglichkeit habe, wenn ich einfach schon so verbohrt tief drin bin, also bei mir sagt mir auch Betriebsblind, dass man gar nicht mehr die Option sehen kann. Und dann ist so eine einfache Technik, also ich feiere Gunther auch heute dafür.
Ich mache das tatsächlich auch so im Privaten, dass ich eine Münze werfe und dann relativ deutlich merke, das will ich nicht. Das ist ein guter Hinweis und da, finde ich, sind wir auch tatsächlich auch in einem ganz großen Bereich, der eigentlich immer wieder von uns angesprochen wird, dass wir natürlich immer das Erleben dazu brauchen. Ne? Letzten Endes werden Entscheidungen emotional getroffen und ich denke, alle Techniken, die dazu führen, dass der Klient die emotionale Bedeutung einer Entscheidung für sich spüren kann und das dann vergleichen kann, das ist eigentlich immer hilfreich.
Du hast eben Klient angesprochen und Emotionalität. Und da würde ich gerne auf ein Thema überleiten, was mir auch ganz wichtig ist.
Mhm.
Und zwar, die Technik muss zum Klienten passen.
Ja.
Und ich kenne wenig Coaching-Anliegen, wo es so viele Techniken gibt, wie bei Entscheidungen treffen. Und klar kann man sagen, boah, check, gerade die Coaching-Ausbildung abgeschlossen und jetzt zeige ich dem mal hier, meine 5 Techniken durchziehen kann. Ist anerkennenswert. Aber noch hilfreicher ist es zu gucken, wo ist der Mensch gerade? Wenn ich jemanden habe, der halt sehr kognitiv unterwegs ist, der sich nicht so gut öffnen kann, der nicht so viel Coaching oder Therapieerfahrung hat, dann mit so vermeintlich einfachen oder eher kognitiven Dingen anzufangen wie eine Affektbilanz. Könnten erfahrene Coaches sagen, ja komm, für so einen Käse brauchst du keinen Coach zu bezahlen. Mhm. Aber um den schon mal so ranzubringen an diese Zusammenarbeit. Denn wenn ich halt
erklär mal, was eine Affektbilanz ist, Timo, für die Zuhörer.
Ja, einfach eine Liste mit Pro und Contra.
Pro und Contra.
Mhm. Diesmal, klar kann man jetzt auch noch mit also kenne ich als BWLer aus dem Studium auch, dass man nochmal die gewichtet, die einzelnen Punkte von 1 bis 10 und dann nochmal die Wichtigkeit dahinter schreibt. Und dann habe ich nochmal einen Multiplikatoreffekt, aber grundsätzlich aufschreiben. Also das ist wirklich was man auch alleine machen könnte. Aber im Coaching kann das eben auch hilfreich sein, so eine erste Tür zu öffnen. Denn wenn ich da jetzt mit jemand sehr kognitiven unterwegs bin und mache da erstmal eine Traumreise und sonst irgendwas, könnte es sein, dass wir den Kontakt dann verlieren. Und deswegen könnte das ein erster Schritt sein. Und ein anderer, wo ich es extrem schnell schaffe, mit kognitiven Menschen ins Emotionale zu kommen, ist eben über eine Metapher. Da haben wir auch eine eigene Folge zu. Aber die Idee dahinter ist einfach, dass wir von der Kognition auf einmal in die Emotionalität kommen, über den Körper, über Bilder, Unterbewusstes mit abholen und der Mensch dann im Unterbewussten seine Entscheidung getroffen hat und wir dann nur noch die Brücke bauen müssen, wie das Unterbewusste es dem Bewussten mitteilt.
Absolut, ne? Und auch da kann man entweder eine individuelle Metapher, ne, dass man sozusagen sagt, okay, was wäre für Sie eine Metapher und mit der weiterarbeitet oder dass man Bilder anbietet und sagt, okay, welches Bild repräsentiert die oder welches Symbol repräsentiert die eine Entscheidung, welches Symbol repräsentiert die andere Entscheidung und diese Symbole dann zu vergleichen, die man ausgewählt hat, kommt auch nochmal auf eine andere Ebene.
Mhm. Mhm. Oder auch ergänzend dann zu fragen, wie ist denn das Körperempfinden, wenn sie sich das und das vorstellen, auf den Zettel aufstellen, sich das Symbol, sich die Stadt, keine Ahnung, was angucken. Also ich finde den Körper extrem hilfreich, um auch so ein Feedback zu bekommen. Wenn ich halt im Kopf zu stark unterwegs bin und eben nicht spüren kann. Es gibt ja Menschen, die irgendwie immer alles spüren und gar nicht groß denken müssen. Und dann gibt es andere, wo es genau andersrum ist. Und für die zweite Kategorie kann das extrem hilfreich sein, sich eben auf den Körper zu konzentrieren und zu gucken, was da rauskommt.
Es gibt eine spannende Beobachtung. Und zwar, ich arbeite ja viel mit neurodiversen Menschen und viel mit Hochbegabten und auch mit Höchstbegabten. Und es ist tatsächlich so, also bei Hoch- und Höchstbegabten Das kann man auch im Bereich der Neurodiversität einordnen und Reiz werden sehr schnell sehr komplex, sehr assoziativ verarbeitet. Und da gibt es tatsächlich auch die Beobachtung und tatsächlich auch, je höher der IQ ist, ne, dass die Leute dann, da gibt es einen Reiz, keine Ahnung, man kriegt jetzt irgendwie die Information, das Auto ist rot. So, und jetzt soll man das bewerten. Und dann geht's los, ne, rot. Was heißt das eigentlich? Was heißt das in unterschiedlichen Kulturen? Wie funktioniert Wahrnehmung? Und. Und es wird sozusagen von 1000 Seiten betrachtet und es werden 1000 Assoziationen gehen los. Und ich hatte schon des Öfteren Hoch- und vor allem Höchstbegabte, die sich nicht entscheiden konnten, weil die so viele Perspektiven gesehen haben, dass die wirklich im Alltag bei kleinsten Dingen, welches Shampoo kaufe ich, so große Entscheidungsschwierigkeiten hatten, weil der Kopf nicht zum Stillstand kam. Und das wird auch immer wieder in der Community berichtet, dass man da auch das Gefühl hat, bei Höchstbegabten, auch die Berater berichten das, dass sie dieses Phänomen immer oder viel häufiger beobachten. Und die kommen da nicht mehr raus.
Jetzt verstehe ich endlich, warum ich nie Stress hatte beim Shampoo-Kauf. Ich dachte, was liegt an meiner Frisur? Aber jetzt hast du es mir endlich das Geheimnis gelüftet.
Ja, Timo, du sagst ja auch immer, du entscheidest dich extrem schnell.
Großartig. Danke dafür. Ja. Aber ob jetzt höchstbegabt oder ganz normal, was wir, glaube ich, mitnehmen können, was aus dem, was du gerade gesagt hast, Frauke, ist, auch ein nicht hochbegabter Mensch kann sich manchmal total tief reinfuchsen und so sehr Absolut. In eine Entscheidung rein, muss nichts verkehrt machen möchte. Denn jetzt geht es um den ersten Job deines Lebens, um die Frau deines Lebens, um keine Ahnung. Und dann kann dieses Gedankenkarussell bei Menschen wie mir sich vielleicht ein bisschen langsamer dreht bei den Hochbegabten.
Jetzt kommen wir da mal raus, nicht, dass wir in so eine Wertung kommen oder sowas. Ne? Also wirklich, und also nicht, dass wir jetzt hier irgendwie auf die falsche Schiene kommen. Das ist überhaupt keine Wertung, sondern das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, die ein Beratungsgrund ist, weil die Leute nicht mehr weiterkommen im Leben.
Und ich wollte sagen, dass das gleiche eben auch bei Anführungsstrichen normalen Menschen sein kann.
Ja,
dass du halt einfach viele Sachen normal entscheiden kannst, aber dem einen ist es halt total wichtig, weil emotionale Komponente, das Erbe oder das Elternhaus eine Rolle spielt oder irgendwas. Und deswegen kann das eben auch alle anderen Menschen auch zutreffen, dass so viele Gedanken da sind.
Ja.
Und da würde ich habe eine Idee gehabt für eine weitere Technik, aber du hast auch das geholt.
Sag du erstmal.
Diese verschiedenen Ideen und Gedanken könnte man ja auch, also Schulz von Thun würde sagen, das innere Team ist dann sehr aktiv, oder Gunther würde sagen, ach weißt, da kommt die eine und die andere und viele andere Seiten zusammen. Da kann ich ja auch wunderbar mitarbeiten, dass ich schaue, diese ganzen Komponenten jetzt beim Shampoo-Kauf, beim Autokauf, beim egal welcher Entscheidung, die da zusammenkommen, die mal zu klären, ob ich die jetzt aufschreibe oder mit dem Coach einfach rausarbeite und dann die verschiedenen Seiten, Teammitglieder, Parts, Party, wie auch immer wir es nennen wollen, habe und dann versuche, unter denen, mit denen miteinander zu arbeiten. Denn wahrscheinlich, wenn ich bei 10 Entscheidungen immer das gleiche Karussell habe, ich nie entscheiden kann, ist die Wahrscheinlichkeit ja hoch, dass es die gleichen Anteile oder Seiten sind, die da im Konflikt sind. Mit, nee, besser gar nichts kaufen, du willst auch sparen und bitte achte auf die Umwelt und denk, dass du Kinder was vererben kannst und es soll bitte auch in Orange sein. Diese ganzen Stimmen, die man dann hört, wenn man die einmal einigermaßen geordnet hat, glaube ich, dass man dann auf einer höheren Ebene das Entscheidungsthema gelöst hat und dann viele Entscheidungen deutlich leichter und deutlich einfacher treffen kann.
Ja, und wenn du eine Methode dieser Art anwendest, dann ist es ja auch noch so, also es kann ja auch sein, dass das Entscheiden schwerfällt, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Entscheidungen. Ne? Also entweder, weil sie total aufgeladen wurden, weil sie total überhöht wurden von der Wichtigkeit her, weil man das Gefühl hat, man braucht eine Sicherheit, man kann mit Risiken nicht umgehen, oder weil ich vielleicht die Erfahrung gemacht habe, ich habe mich irgendwann mal falsch entschieden und bin dafür stark abgewertet worden, zum Beispiel. Ne? Das ist auch so eine Angst, also wo kommt eine Angst vor falschen Entscheidungen her? Wovor habe ich eigentlich Angst? Und wenn man das innere Team macht oder das innere Parlament oder wie auch immer man das nennt, dann kann ja auch dieser Angstanteil mitkommen. Ne? Also, und das heißt, wir können auch diese ganzen Aspekte und Ebenen können sich in dieser Methodik zeigen.
Und auch da, wenn jetzt ein Klient mir schreiben würde, ich habe Angst, die falsche Entscheidung zu treffen, würde ich als allererstes das Wort Angst reframen. Denn dieser ängstliche Teil, ich nenne den immer Qualitätsmanager. Also es ist ja eigentlich was Gutes, dass ich so einen habe, der nicht sofort das nächstbeste Shampoo kauft, sondern eben auch darauf guckt, dass, keine Ahnung, das Preis-Leistungs-Verhältnis gut ist oder worauf Menschen mit Kopfhörer sonst noch achten können. Und das kann ja auch, wenn ich den würdige und nicht abwerte, es ist schon mal ein ganz anderer Umgang mit mir selbst, weniger Stress und mehr Erlaubnis, auch wirklich dahin zu gehen, die Entscheidung zu treffen.
Genau, ne? Und da sozusagen ressourcenorientiert drauf zu gucken und zu sagen, das ist ein Qualitätsmanager oder der will die Qualität, der will die bestmögliche Qualität. Wählt er denn den richtigen Weg dafür, die bestmögliche Qualität zu finden? Oder wie könnte er dafür sorgen, dass sie tatsächlich gefunden wird, außer zu blockieren zum Beispiel?
Genau.
Sag du, wir haben wieder beide geatmet.
Denn das ist ja wie bei der Teamentwicklung auch. Wenn ich den, der blockiere, ausgrenze, unter Druck setze, rausmobbe, irgendwas, habe ich zwar einen mehrheitlichen Beschluss, aber keine Einstimmigkeit. Und vor allem habe ich dann einen ganz wichtigen Teammitglied verloren, der ja auch anerkannte Gründe hat. Hat im Endeffekt, wollen ja alle das Gleiche, in dem Fall jetzt Shampoo kauf, gute Qualität oder was auch immer das Ziel sein könnte. Und jeder hat aber einen anderen Weg, dahin zu kommen. Und wenn ich erstmal schaffe, meinem inneren Team oder dem Team in irgendeinem Unternehmen das klarzumachen, dass alle das Gleiche wollen, dann ist schon mal ganz, ganz viel Verständnis da. Und wenn man dann sich als Kollegen, als Kumpel, als Partner sieht, das gleiche Ziel erreichen wollen und jeder seine individuellen Wege vorschlägt und vorstellt, ist da einfach eine viel größere Akzeptanz. Und dann kann man aus jedem Weg die wirklich guten Komponenten rausnehmen und dann den vielleicht perfekten Weg wählen.
Ich muss daran denken, als du das jetzt so geschildert hast und ich ja eben auch gesagt habe, man kann sagen, Arbeit mit den inneren Anteilen. Es gibt die Methode Inneres Parlament, wo man die Anteile einlädt, ne, in praktisch so einen Parlamentssaal und dann die Regeln eines Parlamentes gelten. Bei dieser Metapher Inneres Parlament, was ja ganz viele Assoziationszusammenhänge zu konstruktiven Einigungen und Wegen und Auseinandersetzungen hat. Da ist es aber implizit so, dass die Teile als Gegner, als Parteien konzipiert werden, die eigentlich gegeneinander sind, wo sich eigentlich jeder Anteil durchsetzen möchte. Und ich mache auch gute Erfahrungen damit, gar nicht zu sagen inneres Parlament, sondern dass ich sage, diese Teile sind eine Freundesgruppe zum Beispiel. Ne? Und jetzt gibt es einen Anteil, der hat gerade Schwierigkeiten und die Freunde kriegen das mit. Was machen die? Die kennen den Anteil auch total gut. Ja? Und das ist häufig auch nochmal eine gute Möglichkeit. Und da sind wir praktisch so an dem Punkt, welche Metapher wählen wir? Wie du das auch gerade mit dem Reframe gesagt hast, die Angst wird zum Qualitätsmanager. Welche Metapher bieten wir an? Welche Assoziationszusammenhänge bieten wir an? Und welche machen es vielleicht noch leichter? Oder noch konstruktiver.
Super. Ich glaube, zum inneren Team im Parlament haben wir auch eine eigene Folge im Petto. Also wer da noch mehr wissen möchte, spult gerne ein paar Folgen weiter. Ich glaube, wenn da eine Mehrheit ist, und im Idealfall ist sie halt nicht nur, dass sie mehr als 50% hat, sondern dass sie die anderen wirklich mit abgeholt hat und sagen ja und eine faste Einstimmigkeit, dann kann man damit gut leben. Das sind dabei ist ja auch Systemiker, liebe Frauke, und das wäre auch noch ein Teil, den ich gerne bei einer Entscheidungsfindung berücksichtigen würde, um jetzt bei deinem Beispiel eben zu bleiben, statt A oder statt B, wäre auch die Frage, wer in deinem System spielt noch eine Rolle? Und wenn du jetzt einen Partner hast, der beruflich sich da nicht verändern kann, weil er vielleicht ein Restaurant hat, was man nicht eben mal umziehen kann, oder man hat Kinder, die jetzt gerade in die Schule gekommen sind oder als Teenager irgendwie wichtiges, stabiles Umfeld gerade brauchen. Also das sind Komponenten, die auch noch mit reinspielen und die würde ich auf jeden Fall, egal welche Coaching-Entscheidungstechnik ich anwende, auch noch mit reinbringen, zu gucken, welche Auswirkungen positiver, negativer Art. Kann ja auch sein, dass der Mann dich noch mehr liebt, weil du endlich jetzt in Stadt A ziehst. Welche Auswirkungen hat es auf das System?
Unbedingt, unbedingt. Ne? Und da sind aber Entscheidungen, tatsächlich finde ich, es gibt ja auch Themen, wo du ganz ins Innere gehen kannst, ja. Und bei Entscheidungen ist es wirklich tatsächlich häufig so, dass wir einen guten Mix aus Außen und Innen brauchen und das gut beides im Blick haben müssen. Timo, was machst du, wenn jemand kommt und sagt, er hat die falsche Entscheidung getroffen? War doch nicht so, aber er kommt jetzt nicht mehr zurück. Geht nicht mehr. Zug ist abgefahren.
Zwei Möglichkeiten, die ich aber im Gespräch erstmal austeste, welches ist. Ist der Zug wirklich abgefahren? Denn auch da ist es ja oft, dass man denkt, er sei abgefahren, aber vielleicht noch irgendwie möglich ist. Kann ich auch noch ein Beispiel erzählen, wenn du magst?
Gerne.
Und die andere ist, wenn er wirklich, wirklich abgefahren ist, also jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, du überlegst, fährst du jetzt von Stadt A nach Stadt B und der letzte Zug fährt um 8:30, du stehst am Bahnhof und überlegst, steige ich ein, steige ich nicht ein. Spätestens, wenn der Zug förmlich abgefahren ist, ist er ja weg, zumindest für den Abend. Insofern, wenn das halt dann wirklich so ist, dann arbeite ich an einem guten Umgang. Und bei dem guten Umgang geht es wirklich darum, auch Wertschätzung mit sich selbst, dass als ich die Entscheidung getroffen habe, sie aus allen möglichen verfügbaren Entscheidungen die beste Entscheidung war, die ich damals treffen konnte. Ob das daran lag, dass ich unter Stress war und der Fokus so gering war, dass ich nur wenig Entscheidungen gesehen habe oder dass es damals noch keine KI gab oder was auch immer für Dinge vor in dem Zeitpunkt, wo ich es eben gemacht habe. Wir könnten uns alle ärgern, dass wir nicht in 90er Jahren Amazon-Aktien gekauft haben oder Gold oder sonst irgendwelche Sachen. Also hinterher ist man immer schlauer. Aber da muss man immer auch gut umgehen können. Und wenn wir jetzt dieses Lotto-Beispiel nehmen, wenn man sich jeden Donnerstag ärgern würde, wenn man die Lottozahlen kennt, dass man sie nicht angekreuzt hat am Mittwoch, dann wird ja keiner mehr glücklich. Da sind wir zum Glück oder die meisten Menschen jedenfalls entspannt darüber. Und das halt eben genauso zu übertragen auf andere Entscheidungen, die ich schon getroffen habe, Restriktionsmodell einen guten Umgang zu finden, aber eben auch in der Persönlichkeit, wenn jemand sofort sagt, oh nein, das war ein Fehler, kann ich nie wieder gut machen, hey, ruf doch mal an, schreib mal einen Brief, probier doch mal, teste mal, finde ich auch wichtig, dass man nicht sofort der Wertung des Klienten folgt.
Und du hattest noch ein Fallbeispiel?
Ja, ich habe, also die schwerste Entscheidung meines Lebens war tatsächlich zu meiner Abi-Zeit. Ich habe mein Latino- und Touristikerherz in mir, habe ja schon während der Schulzeit viel im Ausland gearbeitet und das war immer so genau meins. Und gleichzeitig eben auch Wirtschaftsabi, BWL, VWL im Abi, wo ich genau wusste, in diesen Bereich willst du rein. Und ich habe halt dann immer davon geträumt, gleich schon mit einem starken Unternehmen im dualen Studium zu starten. Und da hatten wir halt eben von der ganzen Industrie, war halt Bayer in meinem Leben ganz vorne und in der Touristik natürlich Nummer eins TUI. Und ich dachte, das Schicksal wird schon fügen, weil es gibt da so viele Bewerber. Ich glaube, Bayer waren 6.500 auf irgendwie 6 Plätze. Da kannst du eh glücklich sein, wenn du einen von beiden Plätzen kriegst. Und dann kriegte ich eben beide. Und ich war so hin und her, dass ich überhaupt gar nicht ahnen konnte, was ich jetzt mache. Und ich habe dann erst die eine Absage geschrieben, konnte nicht schlafen, dann die andere, dann bin ich beide verbrannt, dann dies nochmal. Dann mit sämtlichen Leuten, die ich kannte, darüber gesprochen. Die konnten es halt schon nicht mal hören. Aber irgendwann endete halt die Frist. Und ich habe dann... Damals kannte ich noch keine Coaching-Techniken, habe dann tatsächlich dann diese Kündigung an oder Absage des Angebotes an Bayer eingeworfen. Und in dem Moment, wo ich losgelassen hatte, merkte ich, oh nein, das geht auch nicht. Komme ich in den Briefkasten wieder rein, dann wird denn der geleert. Ich habe alles probiert, ich habe den Brief nicht wieder rausbekommen. Und dann habe ich herausgefunden, wann der Briefkasten geleert wird.
Oh nein.
Dann habe ich auch wieder nächtelang, es war die Hölle auf Erden, und habe dann tatsächlich dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Manfred Schneider geschrieben, einen vierseitigen Brief, mich da aufentschuldigt, größter Fehler meines Lebens und bitte, und was können wir denn machen? Da kam natürlich nicht von ihm, sondern von irgendeinem hohen Personalmitarbeiter dann eben noch eine Erklärung, wie das alles wie wo gewesen ist. Und ich so, ja, aber ich lasse mich da nie, also das kann ich nicht akzeptieren. Und habe dann von meinen 3,50 Mark auf dem Konto als Teenager eine Bayer-Aktie gekauft, um zur Hauptversammlung zu kommen. Und dann war ich bei der Hauptversammlung und war damals nicht so einfach wie heute, so kurz einen Namen googelt und hast das Foto, sondern erstmal also versucht, diesen Menschen herauszufinden, der mir den Brief geschrieben hatte. Und gut, Schneider kannte ich ja, also nicht kannte ich, aber wusste halt, wie er aussieht. Und habe halt dann sowohl auf dieser Hauptversammlung dann diesen Personaler kennengelernt, also wow, also jetzt schlage mit dem Engagement, also jetzt, wenn jetzt ein Platz frei wird, dann wird's das. Und habe es dann tatsächlich noch irgendwie geschafft, nach seiner Rede, als er runterging, dann noch irgendwie Schneider abzufangen und mich zumindest bedanken, dafür, dass er sich Zeit genommen hat, mir zu antworten. Insofern ist das auch eine Frage, wann hätte ich aufgeben sollen? Jetzt bin ich wahrscheinlich einer, der im Durchschnitt verglichen etwas später aufgibt als andere. Und also wenn dein Begriff ist, nee, ist schon eingeworfen, der Brief, Timo, hast du keine Chance. Aber trotzdem wieder aufzustehen und es zu versuchen. Also das finde ich eben auch wichtig mit dem Klienten, dass es eben zu dem Klienten passt.
Was für eine Geschichte, ne? Und hier sind wir beim Thema Selbstwirksamkeit. Machen wir auch nochmal eine Folge. Krass.
Cool. Jetzt ist meine Firma deutlich kleiner als Bayer. Aber ich weiß, eine spannende Geschichte und eine spannende Erfahrung. Und ja, insofern finde ich, auch jetzt losgelöst von Entscheidungen treffen, würde ich euch, liebe Hörer, auch wirklich mitgeben, nicht zu früh zu glauben, dass das Kind schon im Brunnen gefallen ist.
wirklich noch alle Optionen ausloten, ne? Was gibt es noch? Was gibt es auch für ungewöhnliche Wege?
Mhm. Wenn ich wirklich denke, ich will was verändern, dann darf ich nicht nach dem ersten Mal aufgeben. Mhm. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich irgendwann, wenn ich am dritten Mal mit Anlauf gegen die Wand gelaufen bin, auch merken, dass die Wand stärker ist.
Mhm. Ja.
Aber vielleicht gibt es trotzdem einen Weg um die Wand rum oder eine andere Möglichkeit. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Denn so schön das ist, so Akzeptanz und Achtsamkeit und es wird einen höheren Sinn haben und in 10 Jahren weiß ich, warum es gut ist oder im Supermarkt lerne ich dann meinen Traummann, Frau, was auch immer kennen, ist auf der einen Seite schön. Aber ich finde auch, dass es Menschen und der Menschheit gut tut, wenn man versucht, diese Extrameile zu gehen.
Ja, und ich glaube, Akzeptanz ist ja auch nicht unbedingt mit Aufgeben gleichzusetzen. Aber klar, also das ist auch ganz wichtig bei den Entscheidungen, wirklich realistisch zu gucken, welche Option habe ich, wie wichtig ist es mir, wie viel Anstrengung. Und auch wenn es nur noch eine kleine Option ist, wann lohnt es sich, auch da wirklich nochmal drauf zu setzen, weil mir das Ergebnis so, so wichtig ist. Auf jeden Fall. Ich würde gern abschließend, jetzt sind wir ja eigentlich nochmal auf der Schiene, probier alles so, ne? Und ich finde, das ist auch, also im Coaching arbeiten wir auch mit Geschichten und das umfasst ja als Fachbegriff jetzt nicht nur die klassischen Geschichten wie Märchen oder sowas, sondern eben auch diese Anekdoten, die du gerade berichtet hast, aus eigener Erfahrung zum Beispiel. Und ich finde, das, was du jetzt erzählt hast, ist auch eine Anekdote, die kann man tatsächlich verwenden. Ne, dass man gesagt hat, oh, der Timo Schlage oder ich kenne jemanden oder ich habe mal einen Podcast gehört und der hat das so und so gemacht. Und welche Wege gäbe es denn da noch bei Ihnen? So, ne? Wie können Sie es nochmal irgendwie, schaffen? Ich würde aber trotzdem gerne abschließen noch mit einer Geschichte, die ich manchmal erzähle, wenn jemand sagt, ah, scheiße, ich habe das Gefühl, ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Und das finde ich eine nette Geschichte. Und zwar, es gibt ja immer im Leben irgendwie was, ne, wo wir uns irgendwie mit abfinden müssen, wo wir sagen, ist jetzt nicht so optimal gelaufen. Und die Geschichte geht folgendermaßen, da ist jemand, der lernt Bogenschießen und trainiert und übt und gibt total viel Mühe. Ne? Und es geht dann ja immer darum, mitten in die Mitte zu treffen und so. Und dann ist er irgendwann im Wald spazieren und dann sieht er so an Bäumen, hat jemand diese Zielscheiben dran gemalt und immer ist in der Mitte getroffen, immer. Und er sagt sich, Mensch, krass, wie kann das denn passieren? Und da, wer ist das und wie macht er das und von dem will ich lernen? Und dann geht er also ganz oft in den Wald und hofft, dass er diese Person trifft und muss sich mal in den Wald, nie trifft er sie, aber immer gibt es mehr Zielscheiben mit den Pfeilen in der Mitte und so. Und irgendwann hat er Glück und er kommt in den Wald und da sieht er da vorne eine Person und sieht, ne, die hat diese Pfeile dabei und so weiter. Und dann rennt er los und rennt er hinterher, kommt ihr auch immer näher. Irgendwann bleibt die Person stehen, er sieht, sie spannt Pfeil und Bogen, schießt den Pfeil auf den Baum und er hat immer gemerkt, die hat noch sowas in der anderen Hand. Hat sie erstmal abgestellt, also so Pfeil und Bogen geschossen. Hat sie geschossen, trifft den Baum, nimmt dieses Ding irgendwie hoch, geht zum Baum.
Und steckt und es an die
sieht,
Mitte.
Ganz genau. Und er sieht, es ist ein Farbeimer. Und sie malt die Zielscheibe außen rum.
Schön.
Sehr schön.
Die merke ich mir, die Geschichte.
Ganz genau. Und ich denke, wenn wir eine falsche Entscheidung getroffen haben, dann ist das der beste Umgang damit.
Perfekter Abschluss. Danke, liebe Frauke.
Ich danke dir. Lasst es euch gut gehen. Wir freuen uns aufs nächste Mal.